2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Nico Schläger hat verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch, der 2. April 2025, ja, circa eine gute Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Dort trifft dann der Tabellen-15., das sind wir, der FC St. Pauli, gegen den aktuell Tabellen-5., das ist die Borussia. Ja, und als Gast habe ich mir heute Abend Matthias von, ich kann es schon mal vorwegnehmen, Borussia Explained eingeladen. Moin Matthias.
Tag, sagt man bei uns.
Tag, genau. Wir sagen Moin, du sagst Tag. Was wir aber auf jeden Fall sagen ist, mach mal dein Intro bitte. Also wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum Borussia Mönchengladbach?
Ja, ich bin Matthias, man nennt mich auch Möppi. Und ja, ich habe mit Freunden vor ein paar Jahren Borussia Explained gegründet. Wir machen Taktikanalysen, hauptsächlich der Dennis und Marc machen diese Taktikanalysen zu Borussia Mönchengladbach. Wir haben auch einen Podcast, die Borussia Explained Casterclass. Da bin ich so Host und lad mir dann unsere sechs Leute immer wieder reihum ein. Und wir haben auch gerne andere Gäste, wie du ja auch wissen wirst. Und ja, wir gucken immer spieltagstechnisch auf Borussia und dieser ganze Trubel um den Fußball, der interessiert uns nicht. Wir gucken darauf, was auf dem Platz passiert und wollen da den Finger in die Wunde legen, können aber auch gut loben, glaube ich.
Ja, genau. Also man kann auch sagen sozusagen, dass die Ausrichtung so sehr auch ins Taktische geht, vor allem auch über Dennis gesteuert. Der ist halt unserem Tim sehr nahe, kann man sagen, ne? Ja. Und ihr habt auch Blog und Podcast und so weiter. Und also wir sind uns inhaltlich auf vielen Ebenen, wie wir es inhaltlich machen, glaube ich, relativ nah. Und ja, deswegen kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir machen ja dann das NDS als sozusagen Kollaborationsfolge. Das heißt, ich bin bei euch eingeladen, weil ihr mich auch angefragt hatte, du hattest mich angefragt und dann habe ich gesagt, ist doch super, dann machen wir das NDS in einem Schwung und dann packen wir einfach unsere Intros und Outros ran, wie wir wollen und veröffentlichen das auf beiden Kanälen. Da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, also können wir schon mal sagen, machen wir nächsten Dienstag, zwei Tage nach dem Spiel, machen wir eine Collab-Folge zusammen.
Genau.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, warum Borussia Mönchengladbach?
Ja, warum Borussia Mönchengladbach? Ja, erstmal, ich glaube, wie bei ganz vielen Vater, Großvater, alle Borussia Mönchengladbach-Fans und obwohl die häusliche Nähe einen holländischen Club, glaube ich, eher treffen würde, ist der nächste deutsche Club dann Borussia Mönchengladbach. Und das ist mir über Jahre so ans Herz gewachsen, mit den verschiedenen Sichtweisen zwischen den, wie ich unsere Fans immer begrüße oder unsere Zuhörer immer begrüße, mit den Fußball-Assis hin zum taktisch-analytischen, finde ich, hat Borussia einfach eine gute Bandbreite an Fans und das gefällt mir einfach.
Ja, jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn dieser holländische Club, der näher wäre bei dir?
Die WWW aus Venlo.
Verstehe, klar. Das ist natürlich da in der Nähe. Ja.
Ja.
Okay, und seit wann gehst du ins Stadion so? Was war dein erstes Spiel, damit wir das mal so ein bisschen eingrenzen können, so wie du, wann du unterwegs warst? So.
Ja, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Mein erstes Spiel war, glaube ich, 2006 gegen Werder Bremen, also mit 10 Jahren. Und dann richtig regelmäßig ins Stadion, also meine Dauerkarte habe ich 2014 gekriegt, noch in der Abi-Phase, direkt zum Glück, hatte ich sehr, sehr großes Glück, in den Stehbereich zu kommen und seitdem bin ich da auch immer geblieben, hin und wieder mal den Block gewechselt, aber immer im Stehbereich, denn Sitzplätze werden bei uns von den Linksverteidigern angepöbelt, deshalb halte ich mich da besser von fern.
Okay, verstehe. Kann man ja schon mal wegnehmen, da kannst du ja glücklich sein, dass du eine Dauerkarte hast, weil ja, ja bei euch diese Saison irgendwie wird ja anscheinend ein Zuschauerrekord gebrochen und die letzten Spiele alle auf jeden Fall ausverkauft, ne?
Ja, also mal wieder ein Zuschauerrekord gebrochen. Das letzte Mal war es 2023 mit, glaube ich, 52.400, so in dem Dreh war es. Und das bei nur 9 Samstagsspielen in dieser Saison. Und das konnten wir jetzt diese Saison nochmal übertreffen mit etwas über 53.000.
Ja, genau.
Und hatten 17 Samstagsspiele. Also ich glaube, das gleicht sich dann so ein bisschen nach oben hinaus, denn wir hatten ja auch viel durch europäisches Geschäft und so vor Jahren noch viele Sonntagsauftritte. Und da kommen ja traditionell nicht so unglaublich viele Leute und ja.
Und weil sich das auch ein bisschen verteilt auf die internationalen Spiele dann sicherlich natürlich, weil man dann darauf Bock drauf hat. So, ne? Genau. Dürfte auch daran liegen, wie ihr euch gerade sportlich entwickelt habt. Darüber sprechen wir gleich noch. Oder können wir jetzt eigentlich auch sprechen. Momentan Tabellenplatz 5. Das sah lange Zeit gar nicht so aus, dass ihr da ankommen würdet. Vielleicht, ja, sag uns doch mal ein bisschen was zur letzten Zeit. So, wo kommt ihr her, wenn wir mal den Schnitt machen beim Spiel, wo wir bei euch waren in der Hinrunde? Wie ist die Spielphilosophie? Was ist los bei euch gerade aktuell?
Ja, bei Borussia muss man gefühlt zwei Komponenten betrachten. Das ist einmal wirklich Borussia Mönchengladbach und seine DNA und den jetzigen Trainer Gary Seoane. Es ist nämlich eigentlich stößt sich das ein bisschen ab, weil Borussia hat an sich eine Ballbesitz-DNA mit viel technisch starkem Umgang mit dem Ball, zusammen mit Tempo und Dynamik. Ich glaube, damals in den 80ern haben wir ein UEFA Cup-Finale gespielt mit Jupp Heynckes. Da hat Spielverlagerung damals auch noch eine Analyse drüber geschrieben, dass wir da schon relativ modern gespielt haben. Viel Ballbesitz, hohe Bälle gab es gar nicht. Und dazu wurde dann wieder zurückgekehrt, als Lucien Favre kam, wo so die, ich sag mal, die erfolgreichste Zeit in der Neuzeit, in der jetzigen Borussia-Zeit stattfand. Und da gab es wirklich diesen Fokus auf Ballbesitz und Spielintelligenz. Und das ist bis heute einfach fest verankert. So, und auf der anderen Seite steht Gary Seoane, der eine andere Ausrichtung hat, der spielt gerne Umschaltfußball, unglaublich intensiv, vertikal. Und das ist dann in der letzten Saison ein bisschen aufeinander geknallt mit einem Kader, ja, der auf Ballbesitz ausgelegt wurde für Daniel Farke. Und das Ergebnis war dann fast Abstieg. So, in jeder anderen Saison wären wir da ganz schön tief mit 34 Punkten im Abstiegskampf gewesen.
Ich muss auch gestehen, ich habe euch sogar in der Saison als Absteiger getippt, tatsächlich.
Vorher schon oder mittendrin?
Ja, vorher.
Oh, krass. Ja. Ja, die Abwärtsspirale ging ja leider ziemlich los mit quasi Marco Rose, als er den Verein verließ, ging es seitdem bergab. Aber jetzt diese Saison scheint es so, als hätten wir den richtigen Mix gefunden. Also Seoane und Gladbach haben irgendwie einen Kompromiss gefunden und sind ein paar Schritte aufeinander zugegangen. Es gibt zum einen die so längere Ballzirkulation, wo Weigel auch ausschlaggebend ist, wo man am Anfang auch gedacht hat, oh, ob der jetzt der richtige Spieler für Seoane ist. Aber ich glaube, der hat so gut wie jedes Spiel gemacht, wenn er konnte. Und gleichzeitig gab es relativ viele vertikale Staffelungen und Durchbrüche über den Halbraum. Aber trotzdem, was dann von Gary Seoane kommt, gibt's die Vertikalität direkt nach Balleroberung und es hat einfach einen guten Mix gefunden und es sieht rund aus. Und
ja, ihr seid schnell vorne halt so, ne? Das ist halt dieses typische Umschaltspiel, ne?
Genau.
Und also ich würde sogar sagen, so dieses typische vertikale Spiel hat auch seinen Peak schon längere Zeit erreicht, so in der Bundesliga. Es gab mal eine Zeit lang, wo das ganz viele gespielt haben. Das Gefühl, das ist ein bisschen abnehmend wieder. Aber durchaus natürlich ein probates Mittel. Und ich glaube, ihr wollt wahrscheinlich jetzt in den nächsten Schritt wieder dazu auch ein bisschen übergehen, dann quasi auch stärker zu werden im Ballbesitz, wenn das eure DNA dann wahrscheinlich ist und mehr noch aufzubauen wahrscheinlich, ne, tippe ich mal.
Ja, genau. Also es passiert schon, dass wir den Ball ganz gut zirkulieren lassen und daraus halt aus eigener Kraft dann Torchancen erreichen können. Das kommt dann wieder durch den Flügelfokus, den Gary Seoane reingebracht hat. Du hast da auf rechts Honorar, der so ein klassischer Hereingabenspieler ist, ne?
Aber da muss man natürlich sagen, der war sehr lange verletzt, monatelang, hat das erste Spiel gemacht gegen Leipzig auch wieder nach sehr langer Zeit, ne?
Genau. Und hat direkt gezeigt, was er kann. Also
ja, ist auch, wofür auch, er gut auch dafür ist. Bekannt halt, ne? Dass er total stark, also er ist halt ein starker Vorlagengeber, war ja auch letzte Saison und glänzt halt mit sehr guten Flanken, was ja auch ein Rezept war jetzt, ach nee, er hat die Ecke gemacht, glaube ich, beim 1-0 gegen Leipzig, ne? Aber ich glaube, das war Itakura mit der Flanke, ne?
Nee, das war tatsächlich diesmal eine kurze Ecke auf Hack und der hat den dann reingespielt und Itakura hat den dann Volley genommen und Player musste dann nur noch einsetzen.
Ja, aber okay. Aber man kann sich trotzdem darauf sicherlich einstellen, dass Honorar schon sehr gefährlich ist und auch noch die ein oder andere Vorlage machen wird die Saison, wenn er jetzt fit bleibt wahrscheinlich.
Ja, eindeutig. Ich habe da eine lustige Statistik zu, denn jetzt während seiner Verletzung hat ja Ngumu eine ganze Zeit gespielt. In den 7 Spielen, die er von Anfang an gemacht hat, hat Ngumu 16 Flanken reingebracht und 4 davon sind angekommen. Und gegen Leipzig hat Honorar 8 Flanken gebracht und davon sind 3 angekommen. Also da ja. Sieht man direkt, welche Qualität da wieder mit ins Spiel dazukommt.
Ja, okay. Wo wir gerade bei Honorar sind, ist es vielleicht auch nochmal gut zu erwähnen, dass ja Tim Kleindienst gelb-rot gesperrt war, ne, gegen Leipzig.
Ja, leider.
Und Schwankara gespielt hat. Und ich glaube, die eigentliche Qualität, und das ist natürlich schade jetzt für uns, dass dieses sozusagen Duo kommt, ist natürlich auch die Flanke von Honorar auf Tim Kleindienst, der natürlich super stark ist im Kopfballduell, ne?
Ja, genau. Man hat gegen Leipzig schon ein paar Situationen gesehen, wo die Flanken reinkamen und man sich dachte, oh ja, wenn da jetzt Kleindienst gestanden hätte statt Schwanchara, dann wäre der vielleicht drin gewesen oder wahrscheinlich drin gewesen. Aber ja, Kleindienst ist ein absolut guter Abschlussspieler, aber das ist nicht das Einzige, was ihn stark macht.
Er ist auch jemand, der gut zurückmitarbeitet, ne? Dafür ist er auch bekannt, ne?
Genau, also er ist quasi unser erster Verteidiger. Ich glaube, man kann es ganz gut mit Eggestein bei euch vergleichen.
Der ja also auf der Ebene auf jeden Fall, wenn es um Zurückverteidigen geht, ne?
Ja, Zurückverteidigen, vorne drauf verteidigen, hohe Intensität, viel Druck aufbauen und gleichzeitig ist er dann da, wenn die hohen Bälle vorne reinkommen, egal ob aus der Abwehr oder vom Flügel, dann ist er einfach da und ist auch sehr, sehr gut darin, die Bälle weiterzulassen. Also er ist da vorne drin, unser Leuchtturm, der unglaublich intensiv, wenn man sieht, wie der lossprintet mit seinen langen Beinen, unglaublich kräftig sich abstößt, das ist jedes Mal wieder unglaublich.
Und jetzt der große Unterschied zu Eggestein, er hat jetzt schon 15 Tore geschossen diese Saison und 6 Vorlagen gemacht, macht 21 Scorerpunkte und das ist auch natürlich auch der Grund, warum er momentan in der Nationalmannschaft da gesetzt ist im Sturm halt.
Ja, genau, das ist auch ein bisschen das, was Deutschland, glaube ich, gefehlt hat, als Stürmer, so einen Typen, also er ist natürlich auch ein super Typ, der Tim Kleindienst, aber diese Wucht, die er mitbringt mit diesem Körper, ich glaube, wie groß ist er, 1,94 oder so, das sieht man selten heutzutage.
Ja, okay. Ja, haben wir schon wichtige Spieler genannt. Ja, klar, also Tim Kleindienst ist total wichtiger. Also ich würde auch sagen, natürlich auch ein Garant diese Saison. Also ja. Wenn man es mal jetzt so sieht, ihr habt euch nach den ersten 5 Spieltagen wart ihr auf Platz 14, habt euch dann so ins gesicherte Mittelfeld bewegt und jetzt auf einmal in den letzten Spielen habt ihr euch bis auf Platz 5 gespielt. Und da ist ja noch nicht das Ende in Sicht sozusagen. Obwohl, man kann jetzt nicht sagen, dass ihr jetzt die Verfolgten oder so seid. Ihr seid eher die verfolgen, würde ich behaupten. Weil ihr natürlich nichts sicher habt, ne? Ja, also das kann alles noch in verschiedenen Richtungen gehen. Im besten Falle bis in die Champions League, im schlechtesten Falle gar nicht international, würde ich behaupten, ne? Also das entscheidet sich jetzt auch in den nächsten Spielen erst, ne? Also
ja, aber ich finde, wir sind da eigentlich relativ entspannt unterwegs. Unsere Zielvorgabe vor der Saison war, mal wieder einstellig zu werden. Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz schön in Aussicht.
Ja, würde ich auch. Also, das kann man auf jeden Fall sagen, dass ihr da dran seid sozusagen, ne?
Ja, und alles andere ist Bonus. Der Gladbacher ist aber leider etwas misstrauisch, immer wenn es darum geht, dass die Mannschaft etwas aus eigener Kraft schafft. Aber momentan hält sich der Fatalismus noch etwas in Grenzen. Also momentan sind die Leute auch wieder ein bisschen euphorisch, endlich mal wieder.
Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, braut ganz viele tolle Biere mit und ohne Alkohol. Zeit mal wieder einen Klassiker ins Rampenlicht zu rücken, denn das Prototyp ist tatsächlich das allererste Bier, das Kehrwieder jemals gebraut hat. Es sollte wirklich nur ein Prototyp sein und dann wurde daraus ein viel prämiertes Bier, das einfach den Namen Prototyp behalten hat. 7 Wochen Lagerung auf Aromahopfen verleihen dem kaltgehopften Prototyplager seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Es verbindet die Fruchtigkeit eines Pale Ales mit der Leichtigkeit eines Lagers. Ein Bier, das man einfach zu allen Gelegenheiten trinken kann. Das bleibt mir einfach nur noch zu sagen, Cheers! Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Okay, so, wir haben schon über ein paar Spieler geredet. Ich würde gerne nochmal das Thema aufmachen, eurer Torwartposition, weil das natürlich ein bisschen außergewöhnlich ist, diese Saison. Ihr habt da sehr viel Verletzungspech. Ich sage jetzt nicht zu viel, sondern lass dich einfach mal reden, sozusagen, wie du das einschätzt, eure Torwartsituation, vom ersten bis Spieltag bis zum jetzigen Spieltag sozusagen.
Ja, also wir sind in die Saison gegangen und es hieß, unser Kapitän Jonas Omlin wird der gesetzte Torhüter sein. Der spielte dann drei Spieltage lang und hat sich dann mal wieder verletzt. Er hat generell noch nie länger als 7 Spieltage am Stück für uns gespielt.
Ja, Wahnsinn. Habe ich auch mitbekommen.
Mhm. Ja, etwas ärgerlich. Aber dann kam Moritz Linkolas, der ja letzte Saison schon ein paar Mal im Tor stand und da auch gute Leistung gezeigt hat und spielte vom 4. bis zum 22. Spieltag eigentlich durch und wurde dann auch offiziell zur Nummer 1 ernannt. Und hat dann ja auch, es hieß ja auch, dass er eine Einladung für die deutsche Nationalmannschaft bekommen sollte. Ja, dann verletzt er sich leider gegen Union Berlin. Jonas Omlin kommt wieder rein und man muss eigentlich denken, jo, das ist ein Luxusproblem. Wir müssen jetzt von der Bank unseren eigentlichen ersten Torhüter und Kapitän bringen. So eine Scheiße aber auch. Aber ja, der spielt dann anderthalb Spiele rot gegen Augsburg und ja. Tobi Sippel muss ins Tor mit, glaube ich, 36 oder 37 Jahren.
Ja. Haben wir schon den dritten Namen im Spiel? Der ist ja auch schon seit 2015 bei euch. War mir gar nicht so bewusst irgendwie. Der war ja so lange bei Kaiserslautern. Ist seitdem halt auch schon seit 10 Jahren bei euch irgendwie, ne?
Ja, unglaublich lange schon da. Es gab ja diese Clique aus Kurpfalz-Spielern um ihn, Stindl, Jonas Hofmann.
Ah ja, stimmt. Alles, ja, Stindl, Karlsruhe, ne?
Ja, und die kamen da aus der Nähe und ja, hat uns lange Zeit gut gedient als zweiter Torwart, teilweise, glaube ich, auch der beste zweite Torwart der Liga gewesen. Aber ja, man hat dann im Spiel gegen Augsburg gesehen, das ist leider nichts mehr.
Das reicht nicht mehr aus.
Das reicht nicht mehr. Dann wurde für ein Spiel wurde der junge Pereira Cardoso ins Tor gestellt, 18 Jahre alt, jetzt mitten in der Abi-Vorbereitung.
A-Jugendspieler, luxemburgischer Nationalspieler, ne? Im Jugendbereich, ne?
Nein, in der normalen Nationalmannschaft von Luxemburg.
Ja, klar, okay. Da ist man natürlich schnell Nationalspieler dann, wenn. In Luxemburg, okay, war mir nicht bewusst, aber na klar, leuchtet ein, dass das so ist. Mhm.
Ja, der hat dann ein Spiel gemacht, kein Gegentor kassiert, alles super. Nächstes Spieltag kommt Jonas Omlin wieder gegen Bremen, verletzt sich in der 70. Minute und Cardoso kommt rein, kassiert wieder kein Gegentor und stand dann jetzt am letzten Spieltag gegen Leipzig wieder im Tor und hat erneut kein Gegentor sich gefangen. Und ja, jetzt stehen wir da mit einem bald 19-jährigen vierten Torhüter eigentlich, der unser Tor hüten soll.
Also das kann man auch schon sagen, dass er spielen wird gegen uns, ne?
Ja, ich denke schon. Also bei Jonas Omlin sieht es noch nicht aus nach einer Wunderheilung und deshalb wird er wahrscheinlich spielen gegen euch.
Ja, dann trifft er ja auf Daniel Sinani bei uns. Die spielen dann ja zusammen in der Nationalmannschaft in Luxemburg.
Ah, okay. Gut, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Aber das wusste ich jetzt natürlich auch erst, seit mir klar geworden ist, dass er natürlich im Männerbereich spielt sozusagen und nicht im Jugendbereich im Tor ist.
Ja.
Ja, ja, okay. Also ja, die werden dann, naja, kommt drauf an, wie wir spielen, aber es könnte gut sein, dass die beide aufeinandertreffen oder sogar in direkten Situationen, würde ich behaupten.
Ja, ist er Sinani, ist er Stürmer?
Naja, so eher die Zehnerposition. Und wenn er nicht spielt, bedeutet das gleichzeitig, dass es ein anderes Spielsystem wahrscheinlich sein wird. Spielt er, ist er ein Zehner und wir spielen halt sozusagen mit zwei Stürmern oder einem klassischen Stürmer und mit einer hängenden Spitze leicht. Aber das verändert den Spielaufbau komplett, ob er spielt oder nicht. Okay. War aber total wichtig in den letzten Spielen, auch aufgrund seiner Standardstärke, auch bei Ecken vor allen Dingen. Hat ganz neue Varianten in den Eckenbereich gebracht und das hat uns schon nach vorne gebracht, weil wir waren halt bei Standards richtig schlecht gewesen die ganze Saison. Und da war auf einmal ein neues Niveau. Aber ja, da gibt es halt so verschiedene Denkmuster oder Denküberlegungen, die wir gerade haben, weil Gila Wugi zurückkommen wird, sicherlich nicht für 90 Minuten komplett. Aber wir haben gerade sozusagen unser Lazarett ordentlich gelichtet und können so ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Jetzt ist dann halt die große Frage, wie gehen wir ins Spiel halt so, ne? Genau.
Und wenn man es sich anguckt, ich habe jetzt eure Zahlen nicht ganz auf dem Schirm, aber ich habe jetzt eine Tabelle gesehen mit eingesetzten Spielern pro Bundesliga-Team. Da hat Borussia auf jeden Fall 26 Spieler diese Saison eingesetzt und davon sind quasi 15% Torhüter,
die eingesetzt wurden. Ja, das verfälscht ordentlich, würde ich sagen.
Ja.
Aber könnte dann natürlich auch auf Dauer, naja, ich meine, Omni und Nikolas sind ja auch jetzt im normalen Torwartalter, würde ich behaupten. Also
ja, gucken, also wenn man
das so, also ist überhaupt noch die Chance da, dass einer von den beiden noch die Saison spielen wird?
Ich glaube, bei Moritz Nikolas ist die Saison zu Ende. Ich glaube, bei Omlin ist noch eine Resthoffnung da. Also in Gladbach haben wir irgendwie traditionell immer ganz viele gute Torhüter. Man sieht, wir haben Moritz Nikolas, glaube ich, dreimal ausgeliehen gehabt. Und ist jetzt mit 27, glaube ich, zur Nummer 1 geworden. Wir haben momentan noch Jan Olschowski ausgeliehen an Alemannia Aachen. Wir haben letzten Sommer haben wir Jonas Kersken, der gestern Abend mit Arminia Bielefeld ins Finale eingezogen ist.
DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen 2-1 gewonnen, ne?
Genau, den haben wir an Arminia Bielefeld verkauft. An sich kommt immer was nach.
Dann vielleicht nochmal eine letzte direkte Personalie. Du hast ja auch schon, also ihr spielt so in so einem klassischen 4-2-3-1. Wichtig sind auch eure beiden Sechserpositionen sozusagen. Und da hattest du ja schon Weigel erwähnt. Da hat jetzt Reitz gespielt gegen Leipzig. Aber eigentlich ist da Philipp Sander für vorgesehen. Der hat ja auch relativ viele Spiele gemacht. Und es kommt aus der zweiten Liga von Kiel und hat sich ja nicht ganz gut eingeführt bei euch. Ne? Hat, glaube ich, durch einen Infekt oder so jetzt gefehlt. Könnte aber gegen uns wieder spielen, würde ich behaupten, oder?
Ja, also er hat jetzt heute gefehlt wieder beim Training.
Ja.
Ich glaube, das steht noch nicht so ganz fest. Aber wenn ich jetzt drauf wetten müsste, würde ich eher auf Rocco Reitz tippen.
Das wäre ja auch dann die offensivere Variante auf der Doppel-6 sozusagen, weil Weigel und Sander ja beide schon sehr eher defensiv sind, während Reitz ja auch einen offensiven Fokus hat, ne?
Ja, schon. Also Sander und Reitz sind so ungefähr für ähnliche Aufgaben da. Das sind Leute, die ins direkte Duell gehen, die einen zweiten Ball gewinnen wollen, die immer am Mann sind und immer unangenehm zu bespielen sind. Und das meiste unterscheidet sich halt im Ballbesitz. Da ist dann Rocco spielt um einiges mehr lange Bälle als Sander, der lieber die kurze Variante wählt. Rocco hat mehr Expected Assists vorne drin. Also der ist mehr so der Motor, wenn es darum geht, viel mehr Laufvolumen und Präsenz fürs Team. Und bei Sander, der ist mehr so der Taktgeber dann im Mittelfeld, wenn's weiter nach vorne geht.
Ja, verstehe. Und dann ist mir natürlich dann noch ein Name, der muss ich nochmal bringen natürlich. Player bei euch, auch total wichtiger Spieler diese Saison. Ist das schon sein dritter oder vierter Frühling bei euch, würde ich sagen. Hat ja auch schon, weiß ich nicht, vor Jahren Champions League bei euch gespielt. So, ist das mit seiner stärkste Saison mittlerweile so? Oder ja, also... Oder wie siehst du das so? Oder ist das einfach nochmal eine sehr erfolgreiche Saison zum Ende seiner Karriere hin? Oder?
Ja, also Alassane Player ist wirklich, der hat immer seine Qualitäten unter Beweis gestellt, egal wann der gespielt hat, wie der gespielt hat. Ich glaube, das ist der einzige Spieler, der seit er da ist, in jeder Saison zweistellig gescored hat, also Tore und Vorlagen, außer in der Saison 2021, da hat er aber noch 8 Scorer in der Champions League gemacht, also es sei ihm verziehen.
Dann ja, ich kann mich auch noch an Saisons erinnern, da hing alles an ihm sozusagen, auch als es gegen Abstieg mehr oder weniger ging. Ne?
Ja, also der hat jetzt diverse Trainer mitgemacht und hat immer eine wichtige Rolle gehabt. Hacking zu Rose, zu Hütter, zu Farke, zu Seoane, das sind ja 5 verschiedene Spielrichtungen und immer war Alassane Player ein wichtiger Bestandteil des Teams.
Mhm. Man hört nur von ihm gar nichts, ne? Er gibt nie Interviews irgendwie, ne? Liegt das daran, dass er nicht so gut Deutsch spricht oder Englisch oder wie ist das bei ihm, weißt du das?
Ja, der ist, wie so sagen bei Borussia Explained immer, der ist so Südamerikaner im Herzen. Bei Borussia muss immer ein depressiver Südamerikaner spielen. Ob's Rafael, ob's Juan Arango ist, und für uns ist es Player im Herzen. Der gibt halt nicht so viele Interviews. Der ist auch generell, glaube ich, eher der Typ, der so ein bisschen zurückgezogener ist und für sich ist. Aber deshalb wirkt es manchmal so, und ich höre es leider auch zu oft so, dieses, ach, der hat keinen Bock und so, wenn meine Leistung nicht auf dem normalen Lasso-Player-Niveau war. Aber ein Lasso-Player kann immer zünden. Immer wenn er auf dem Platz ist, weiß man, es kann jede Sekunde irgendwas passieren, und er hat auf jeden Fall die Raute im Herzen. Er zeigt jedes Mal,
immer wenn er tot ist. Das hört sich so schlimm an, wenn du sagst Raute im Herzen, aber ist okay.
Ja, die Borussia-Raute im Herzen. Ja,
okay.
Und zeigt auch jedes Mal auf die Borussia-Raute, wenn er ein Tor schießt in Richtung Kurve, und unvergessen auch sein.
Das kann man ihm auch zugestehen nach all der Zeit. Den kann man das auch abnehmen, finde ich halt so, ne, wenn er das macht. Das ist jetzt nicht jemand, der nach 2 Spieltagen sowas macht für einen Verein. Ne?
Genau.
Ja. Okay. Ja, aber um das nochmal abzurunden, also sicherlich wird er nicht depressiv sein, aber auf jeden Fall introvertiert, kann man sagen.
Introvertiert, ja. Wäre vielleicht das bessere Wort.
Ja. Okay, alles klar. Gut. Was habe ich denn noch so auf dem Zettel hier? Ich muss mal gucken eben. Vielleicht, wir haben schon viele Sachen, die ich hier auf dem Zettel habe, schon einfach so besprochen. Kommen wir doch direkt mal zum Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr. Du wirst ja nicht da sein, eigentlich keiner von euch aus der Redaktion wird vor Ort sein, ne?
Ich glaube nicht, eventuell der Tobi, ich bin mir aber nicht ganz genau sicher.
Ja, okay, aber wir können schon mal sagen, dass ich dann derjenige in diesem doppelten NDS sein wird, der so ein bisschen die Perspektive von vor Ort einnehmen wird, und ihr werdet mich mit euren taktischen Gesabbel sozusagen überrennen, weil ihr Zeitlupen sehen konntet und alles Mögliche halt so das analysieren konntet. Das ist aber völlig okay. Ich nehme mal an, das Ticketkontingent war wie immer auch, also schnell ausverkauft sicherlich bei euch. Sonst wärst du vielleicht auch da gewesen.
Ne? Ja, natürlich. Also mir ist jetzt eine persönliche Sache dazwischen gekommen, deshalb konnte ich sowieso nicht kommen, aber gerade bei euch, ich weiß nicht, wie viel, 1500 ist, glaube ich, euer Auswärtsblock-Kontingent?
Ne, so um die 3, ne? Ist ja so um knapp 30.000 haben wir ja insgesamt, 10%, also so um die 3, ne?
Ah, okay. Ja, weil wir haben allein schon, glaube ich, um die 1000 Allesfahrer auswärts Dauerkarten.
Ja.
Und wenn der Block dann schon ein Drittel gefüllt ist, dann ist es natürlich sehr schwer, da an Karten noch ranzukommen.
Ja, wie macht ihr das denn? Ich war ja gestern wieder, um hier Karten für Bremen zu bekommen. Das ist ja wahrscheinlich das Spiel diese Saison, wo am meisten passiert ist. Ich habe zum Glück Karten bekommen. Wie ist denn das Prozedere bei euch eigentlich für Auswärtskarten?
Ja, das ist ein bisschen verklausuliert. Also die Hälfte der Karten, der teureren Karten auch, gibt Borussia raus. Da gehen 33% gehen an Sponsoren und Partner und 66% in die normale Ticketverlosung für für Mitglieder.
Mhm. Also eine Verlosung dann auch, also als Ansatz, ne?
Ja, und dann, aber die andere Hälfte geht, sind die Stehplätze und die günstigen Sitzer, die gehen halt an das Fanprojekt Mönchengladbach, beziehungsweise mhm. Fanprojekt Supporters Club, das muss man nochmal unterscheiden bei uns. Und die haben halt die Allesfahrer, Vielfahrerkarten. Und dann gibt's halt die Fanclubs, die da dran kommen und noch Regionalbetreuer des Fanprojekts und so weiter und so fort. Und die Fanclubs müssen halt auch, da gibt's so eine Liste, wie alt ist der Fanclub, wie groß ist der, wie oft und wie viel und wie häufig bestellen die, und da nach oben zu rutschen. Also bei unserem Fanclub ist es so, wir bestellen eigentlich quasi für jedes Spiel 15 Tickets. Wir wissen, wir kriegen sowieso nicht 15.
Ja, aber dann gibt's da schon so diverse Parallelen auch zu uns. Also wir haben halt 300 Auswärtsdauerkarten, glaube ich. Mhm. Dann geht ein guter Anteil halt in den Fanladen, der dann wiederum, wie bei euch, die Fanclubs quasi bestückt damit und so weiter. Und dann gibt es noch diesen freien Verkauf halt so. Ne?
Ja.
Aber das ist halt dann wirklich quasi, da kann jeder mitmachen, der eine Dauerkarte hat oder Mitglied ist bei St. Pauli, kann sich dann halt an diesen, naja, bei uns ist es halt keine Verlosung, das ist eher, aber das ist nochmal ein anderes Thema, da ärgern sich auch viele drüber, wie das bei uns ist. Es muss an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit in einem Wartebereich sein und wirst dann randommäßig zugelost. Okay, das ist dann doch eine Verlosung, aber es gibt bestimmte Parameter, die die Chance erhöhen, dann doch eine Karte zu bekommen. Naja, wie auch immer, ich möchte da jetzt nicht zu viel drüber reden. Ja, weißt du, wie die Fanszene anreist, obligatorisch irgendwie? Was ist das, Gladbach? Zug?
Ja, Auto, Zug und Bus sehr viel. Also generell ist ja sind die Gladbacher ein reiselustiges Völkchen, wenn man sich daran erinnert, wie 2013 die Leute nach Rom gereist sind. Ich glaube, 5000 Leute waren in Rom aus Gladbach. Und ja, über alles, was es gibt, da auch ältere Semester dabei sind, die fahren lieber Bus. die Jungen, die, es gibt auch oftmals so einen Regionalentlaster, so der dann quasi durchfährt, dann organisiert von den Fans, oder manchmal auch Sonderzüge. Aber ich glaube, momentan ist es kein Sonderzug.
Ja, wir hatten gerade einen nach München Sonderzug.
Ja, in München haben wir auch meistens Sonderzüge, nach Freiburg, glaube ich, auch oft.
Ja, wir werden es erleben. Also auf jeden Fall schnell ausverkauft sicherlich. Und also ja, klar, logischerweise. Und alles andere werden wir dann nächsten Sonntag sehen. Und wir besprechen das am Dienstag zusammen.
Genau.
Willst du noch was loswerden, bevor ich nochmal was erzähle, was heute bei uns veröffentlicht worden ist, zu der Eingangssituation am Millerntor?
Nö, gerne. Mach gerne weiter.
Vielleicht noch ein Tipp?
Ach, ein Tipp.
Ja, Tipp. Wir machen noch einen Tipp.
Ja, wir machen noch einen Tipp. Ja, ich habe eben schon den Gladbacher Fatalismus erwähnt, dem ich auch, also das ist eine ganz komische Mischung aus Fatalismus und ja, Aberglauben. Deshalb tippe ich sehr, sehr selten nur auf Gladbach, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass irgendwas schief gehen wird. Deshalb sage ich mal, weil ich auch eure Defensive so unglaublich gut finde, gehe ich mal auf ein 1-1.
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich sehe euch gerade als eine der formstärksten Mannschaften in der Bundesliga. Es ist relativ offensichtlich so, wenn man sich die letzten Spiele anguckt und wenn man sieht, was andere so machen, auch da oben. Aber es ist wichtig. Also das Gute ist ja, oder Tim hat es heute, nee, Mike hat es erwähnt, quasi, dass ja schon viele Mannschaften, die für euch wichtig sind und für uns auch wichtig sind, schon am Samstag spielen. Das heißt, wir können uns ein bisschen darauf vorbereiten, wie die Situation ist, ne? Mhm. Das kann vielleicht auch ein bisschen kann man vielleicht auch ein bisschen gucken, wie auf was spielt man dann vielleicht auch oder so, ne? Weil man es unbedingt muss, zum Beispiel. Also bei uns unten können die Mannschaften ja relativ weit ranrücken, sozusagen, an uns. Und aber mal ausgeklammert, du hast es auch schon erwähnt, die Abwehr ist natürlich unser Steckengefährt diese Saison, keine Frage. Deswegen würde ich einfach auf ein 1-0 gehen. Das wäre halt so wie gegen Hoffenheim. 1-0 gegen euch wäre für uns total wichtig irgendwie in der Situation. Das würde ich einmal einloggen, glaube ich, dann für nächsten Dienstag.
Okay.
Wenn wir ins NDS-Gespräch bei euch gehen. Gut. Ja, dann danke ich dir, Möppi, für das Gespräch heute, und wir sprechen dann am Dienstag wieder.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. So, und was ich noch loswerden wollte, heute hat der Verein verkündet, es gibt erstmalig Flintereingänge am Millerntor. Und zwar erstmal so als Test bis zum Saisonende. Das betrifft die Gegengerade, einmal Zugang 5, 7 und 8. Das heißt, ja, alle, die sich einem Buchstaben in Flinter sozusagen zugehörig fühlen, können sich da anstellen. Ich denke mal, auch da wird es sicherlich eine Ausschilderung geben und so weiter. Das wird neu sein. Ich werde es ja auf jeden Fall sehen am Sonntag und kann dann darüber berichten, wie das da gelaufen ist. Und ansonsten bittet der Verein, dass wenn jemand seine Tickets quasi als Print-at-Home-Ticket hat, auch wirklich auszudrucken, weil wenn das auf dem Handy oder so ist, nicht gut gelesen werden kann. Ja, das muss man wahrscheinlich manchen Leuten nochmal erklären. Also ja, kann dann halt nicht schaden, so. Genau. Und ansonsten, das Stadion öffnet weiterhin 120 Minuten vorm Spiel, jedenfalls in der Gegengerade. Also alles Sachen, die den Auswärtsblock nicht betreffen, kann ich schon mal sagen. So. Gut, dann wünsche ich den Hörerinnen ein schönes Spiel am Sonntag und sag bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.